Ewold soll sich.
Das war super.
Der Max Ewold soll sich.
Vier Tage besoffen.
Der Max Ewold soll sich bemühen.
Das war eine Nummer, Junge. Das war eine Nummer. Aber glaub mir mal. Frag mal den Tikus. Fast geheult gerade. Paar Ohrfeigen bekommen. Frag mal
Ginter.
Eine Faust bekommen. Frag die Jungs alle.
Mal ein Update für dich. Den
Liner.
Das haben sie im Arsch getreten. Den
Lasso Player.
Das haben sie in der Fresse gehauen. Der
Benze Baini.
Mit einem vom Sicherheitsdienst abgehauen. Als er zu Hause vor der Tür war mit dem vom Sicherheitsdienst, ist er von 10
Leverkusen-Spielern
erwartet worden. Da sind sie wieder Brenner gegangen.
Ja, Dennis, Junge, das war eine Nummer, wa?
Das war eine Nummer.
Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge der Max Ewald Caster Class. Das erste Mal nach einem verlorenen Bundesligaspiel. ja, Dennis. Du warst da.
Oh, ja, ich war da. Nachdem ich spontan Tickets gekauft hatte noch, war ich da und wie soll ich sagen, ich bin jetzt dreimal nach Leverkusen gefahren und das erste Spiel, glaube ich, mit Favre 4-2 verloren noch gehabt. Dann mit André Schubert 5-1 verloren und jetzt schon wieder 4-0 verloren. Ich glaube, Leverkusen ist so für mich jetzt, glaube ich, erstmal, das hat sich jetzt erstmal erledigt.
Ja, seit dem Pokalspiel zu Hause, was war das, 5-0 gegen Leverkusen. Mich gegen Leverkusen habe ich auch relativ bedient, aber ja, ich habe ja nur im Fernsehen geguckt. Ja, also, es war einfach nicht gut, kann man nicht anders sagen.
Nee, da wirst du auch von mir jetzt nichts anderes hören.
Ja, wir können ja mal ganz am Anfang anfangen, ne? Schön wieder in einem 4-2-3-1, wie gegen Bayern. Stinde diesmal auf der 10, Player links, vorne Thuram drin und rechts Hofmann.
Ja.
Und die Verteidigung wie gehabt mit Skelly links, Innenverteidigung Ginter und Elvedi und rechts Leiner.
Ja, die Aufstellung war eigentlich im Vorhinein, als ich die zugesendet bekommen habe vom Kumpel, dachte ich, jo, das ist eigentlich so die bestmögliche Aufstellung. In Klammern, Benze Baini fehlte noch. War das so, wie gesagt, die bestmögliche Aufstellung, die wir auf den Platz bringen konnten. Das war schon für mich schon so eine Hausnummer oder so eine Ansage im Sinne von, ja, jetzt das Spiel, das wollen wir angehen, so richtig. Und war im Vorhinein dann schon oder im Vorfeld schon dann richtig heiß und dachte, geil, das ist meine Elf, da können wir mal richtig Attacke machen heute.
Ja, dachte ich auch.
Dann war dann nach 2 Minuten gegessen mit der Attacke. Aber sonst, ja, schade. Also wie gesagt, die Ausstellung fand ich ganz gut. Ich glaube, da stimmst du mir auch zu.
Ja, also ich dachte auch, das ist so eigentlich die Aufstellung, mit der man so in die Saison gehen würde, was auch eine potenzielle Stammaufstellung ist, denn ich sehe nicht, dass den Bedarf groß durchzurotieren, wenn man nur in 2 Wettbewerben vertreten ist. Und dass es so eine Elf ist, die dann mal halt quasi 10 Spieltage hintereinander spielen könnte, wenn alle fit bleiben. Halt noch mit Benze Baini, wie du schon sagtest. Aber ja, ich glaube, da muss sich noch so einiges einspielen.
Ja, es ist jetzt, ja, gut, nach dem 1-0 wollte ich schon sagen gegen Bayern. Nach dem 1-1 gegen Bayern haben wir sie sehr hoch gelobt, zu Recht. Jetzt sind wir natürlich wieder an einem Punkt, wo wir sie dann sehr schlecht drehen wahrscheinlich. Das ist halt so ein bisschen typisch, klar. Aber dennoch, wenn man das auch nüchtern betrachtet oder versucht, rational zu betrachten, ohne Emotionen, ist es trotzdem kein gutes Spiel. Und das macht mir schon so, ja, nicht Angst, das nicht. Angst ist das falsche Wort, aber gibt mir Bedenken, weil da waren schon einige Themen, die nicht gestimmt haben. Da gehen wir später drauf ein. Aber irgendwie, ich war ja an der Stelle, ich war mit meinem alten Klassenlehrer da, hört sich nach einer komischen Kombination an, aber mein alter Klassenlehrer ist ein sehr, sehr cooler Typ, sehr lässiger Typ. Mit dem war ich da und zudem sagte ich auch nach dem 1-0 dann, ey, so ein Gegentor, das frisst gefühlt nur Gladbach in der Bundesliga. Mhm. Also das ist so ein ganz, ganz typisches Gladbach-Gegentor. So irgendwie eigentlich nicht viel falsch gemacht. Ja, man kann darüber reden, Druck auf den Ball, Druck auf den Gegner und das Tor entsteht auch aus einer blöden Einwurfsituation, wo wir dann nicht rechtzeitig rausschieben auf die Seite. Und dann ist das so ein Kullerball, der gegen den Innenpfosten knallt und dann gegen die Sohle von Sommer und von da aus dann ins Tor. Und Sommer sieht dann natürlich ganz, ganz blöd aus. Das ist so ein Gegentor nach 2 Minuten in Leverkusen, Samstagabends. Das brauchst du halt einfach nicht, ne?
Ja, geht schon scheiße los da, ne? Weil ja. Da habe ich aber auch gedacht, das ist quasi die Quittung dafür, dass Sommer so oft nicht springt. Das ist mir schon öfter aufgefallen. Er guckt lieber den Ball hinterher, anstatt zu springen. Das ist oftmals ne, bei Toren, wo man denkt, ja, der hätte auch springen können, ne, aber hätte nichts gebracht. Aber dann sowas, der wäre halt haltbar gewesen. Ne? Schon der erste Schuss von Bakker.
Ja,
unser guter Freund Bakker.
Ja, an der Stelle toll, wie Sky den danach die ganze Zeit gelobt hat nach dem Spiel und auf die Situation mit Leiner überhaupt nicht eingegangen ist. Gut, egal. Ja, wie du sagst, dass wenn Sommer springt, oder was heißt springt, er muss ja eigentlich, also er muss ja nicht mal im krassesten Tempo runter, sondern es ist ein Kullerball mehr oder weniger. Also, also es war jetzt auch kein Ball, wo ich sage, okay, der flattert da und keine Ahnung. Ja, und dann springt er da ganz, ganz komisch. An Außenriss, glaube ich, war es dann oder so. Boah, ich weiß nicht. Also so ein Gegentor sehe ich irgendwie nur bei Gladbach. Ich weiß es nicht.
Ja, also das passte so in die Leistung eigentlich von Gladbach und auch von Jan Sommer an dem Abend. Also es war ja alles nicht so besonders berauschend. Aber man hat halt gesehen, ne, nicht genug Druck auf den Gegner und dann kommt dieses Ding. Und dann, aber man hat schon von Anfang an gemerkt, dass Borussia auch nicht mit der Intensität von Leverkusen klarkommt. Mhm. Also so wie die draufgegangen sind von Anfang an, so ungefähr wie wir gegen Bayern. Mhm. So, ne, die ganze Zeit direkt vorne mit 2 Leuten, direkt auf den ballführenden Spieler drauf. Ja. Man war halt wirklich, man sah wirklich unterlegen aus.
Mhm. Das ist halt das, was mich nervt. Also wir reden hier wieder über Themen, die zur Kategorie Einstellung und auch leider, ich weiß, man kann es nicht hören, aber auch ein bisschen zur Mentalität gehören, weil Giftigkeit oder Galligkeit und den Willen in die Zweikämpfe zu gehen, das sind nun mal Themen, das sind Basics, die musst du halt jeden Tag oder jede Woche 90 Minuten lang auf dem Platz musst du das sehen. So. Und das war halt gegen Bayern sehr gut zu sehen, auch wenn da spielerisch auch nicht alles gut lief. Auch da hatten wir 10, wo wir nicht alles sauber verteidigt haben. Aber das ist ja dann auch irgendwo dann verzeihbar, weil du halt trotzdem alles gibst. Und das möchte ich ja nicht mal unterstellen, dass die nicht alles gegeben haben. Aber ist diese Galligkeit halt schon wieder gefehlt in den Zweikämpfen. Also wenn du bedenkst, wie viele Ballgewinne wir gegen Bayern München hatten und dann guckst du das Spiel gegen Leverkusen an, da hat man wahrscheinlich nicht mal die Hälfte am Ball gewinnt. Ich habe keine Statistik vor mir, aber zumindest aus der Sicht des Fans gab es kaum Ballgewinne. So. Und das ist halt dann wieder ein Punkt, wo du sagst, ne, da hast du auch recht, wo du sagst, ja, die Leverkusen hatten eine viel größere Galligkeit in den Zweikämpfen. Das hat es auf jeden Fall gesehen. Ja, dann zweite Aktion. Auch dann direkt wieder ein Tor, also die schießen 2-mal aufs Tor und dann ist der Ball auch direkt 2-mal drin. Mhm. Kommt auch dazu, also unglücklicher kannst du das Spiel auch nicht starten. Also wir können natürlich über viel taktische Inhalte reden und halt auch über Geiligkeit in Zweikämpfen, aber dann kommt auch einfach auch dazu, dass die halt 2-mal aufs Tor schießen und 2-mal ist der Ball drin. Ne? Also.
Ja. Und wir wussten, dass der Tag kommen würde, aber Joe Skelly, unser lieber Joe Skelly sah gegen Diaby richtig, richtig alt aus. Also der hat dem wirklich eine Lehrstunde verpasst. Man kann es dem Jungen eigentlich nicht vorhalten. Der ist 18, der spielt ein super gutes Spiel gegen Bayern und jetzt so ein Ding gegen Leverkusen. Also der sah auch als Rechtsverteidiger später, wo wir noch drauf kommen werden, sah nicht so mega gut aus, aber auf linken Seite gegen Diaby, boah, der hat den lang gemacht.
Ja, ich wollte gerade sagen, Diaby hatte natürlich auch eine Form, auch schon vorher gegen Union Berlin. Da hatte ich schon, also was ich dazu noch sagen wollte, ist, was mir aufgefallen ist, war, dass Player dann links gespielt hatte statt Thuram. Und da habe ich auch schon gedacht, okay, Player auf links. Letzte Woche hatten wir Wolf auf links, der hat defensiv viel, viel mehr gemacht und auch Skelly deutlich öfter unterstützt. Das hat mir bei Player ein bisschen gefehlt, was ich ihm eigentlich auch nicht so ankreide, weil er halt auch nicht so der Typ dafür ist. Darum fand ich das schon, also die Frage, die ich mir stellte, war schon vor dem Spiel, wie löst er das auf links, wenn Thuram und Player spielen? Weil einer muss dann links auf links rücken und das sind beide gar keine Wolf-Spielertypen, die halt defensiv schon ein bisschen mehr machen. Und das hat man halt oft gesehen. Also der Skelly wurde sehr, sehr oft überladen durch Diaby und Frimpong. Also das muss man auch dazu sagen, ne? Auch wenn Skelly trotzdem nicht immer gut aussah. Oft auch 1-gegen-1, dann gegen Diaby nicht so gut ausgesehen. Was ist aber gut, wie du sagst, der Tag, wir wussten beide, der Tag wird kommen, worüber wir dann auch dann drüber sprechen werden. Ist bitter, aber ja, das wollte ich auch noch nebenbei noch anmerken. Mit Player auf links war jetzt auch nicht so top.
Und auch da wieder, ne, der Schuss kommt. Ja, da kannst du diskutieren, ob du den haben musst. Sommer war auf jeden Fall dran. Das ist die Diskussion, die wir mit Sommer seit 7 Jahren haben, seitdem der da ist. Wenn der einfach 10 Zentimeter größer wäre, dann hätte der den wahrscheinlich gehabt. Aber da kann man ihm ja keinen Vorwurf für machen. Also wir könnten ihm höchstens sagen, mach's wie Casey Keller, zieh Handschuhe an, die 2 Nummern noch zu groß sind. Mach ein bisschen Draht vorne rein, dann kommst du dran. So, aber also die ersten, wann war es? 10, 15 Minuten sahen einfach nicht gut aus. Und noch zum Helfen da auf der Seite von Skelly, da muss dann halt auch dann ein Sechser vielleicht dann mal nach links rausschieben und gucken, ob er da unterstützen kann. Und da fand ich auch, defensiv waren unsere beiden Sechser gestern Abend, also wir nehmen am Sonntag auf, am Samstagabend, fand ich nicht besonders gut.
Nee, vor allem Kramer nicht, wenn ich da jetzt einen rauspicken darf. Ja, du sagtest, ein Sechser kann rausrücken auf die Außen, ist auch leider auch dann oft entstanden, aber davon bin ich kein Fan von und davon kann auch kein Trainer ein Fan von sein, weil du halt dann zentral wieder eine Lücke hergibst, die du halt dann wieder nicht besetzen kannst. Also wir reden oft über Doppelfunktionen auf den Außen, um halt einen Flügelspieler eine Überzahl zu haben, oder sprich, wenn ein Außenverteidiger mit vorrückt, dann hast du eine 2-gegen-2-Situation. Und das war mir halt dann viel zu wenig von Player und halt auch von Hofmann rechts. Ich meine, Player ist ja nach einer Viertelstunde, glaube ich, wieder in die Mitte gerückt, nachdem Thuram ausgewechselt werden musste. Da war dann Wolf da, das ja war dann auch nicht viel besser, aber wenn du halt ständig in Überzahl bist auf den Außen und dann einen Sechser rausrücken musst, was dann auch passiert ist, also ganz oft musste dann Kramer rausrücken, das ist dann beim 2-0 entstanden und beim 3-0, glaube ich, auch. Ja, beim 3-0, wo dann Skelly rechts überladen wird, wo der Bakker da links überläuft und dann den Chip auf den zweiten Pfosten. Das ist halt genau so eine Situation, da verlieren wir den Ball und du wirst halt dann über die Außen ausgekontert. So, und das ist halt, das war gegen Bayern viel, viel besser. Klar, gegen Bayern hast du eine andere Denkweise, da bist du im Kopf, denkst du, okay, ich muss jeden Meter machen unbedingt und das hat dann vielleicht heute oder gestern ein bisschen gefehlt.
Ja, und auch generell gab es viele Abstimmungsprobleme, wenn ich an diese Szene denke, wo der lange Ball kommt und Elvedi und Ginter gehen komplett ohne Not beide gleichzeitig zum Ball hin und hauen sich gegenseitig hauen sich gegenseitig da mehr oder weniger um und also die haben ja geschlafen, also das ist ja, kannst du eigentlich keinem erzählen, warum sowas dann passiert.
Ja, also so einen langen Ball, Das muss jeder kreisliga A-Spieler wegverteidigt bekommen. Du bist da mit 2 Mann, Alter, mit 2 Mann. Da kommt ein langer Ball, du schießt da mit 2 Mann und du läufst dich gegenseitig um und der Ball ist durch und der Stürmer läuft aufs Tor zu. Ey. Das ist, wie gesagt, wir können immer viel über taktische Sachen und so reden, ne? Und ganz viel über Fußball philosophieren, aber das sind so Dinge. Da wirst du wirklich verrückt draußen. Da sitzt du da und du denkst, warum, wieso, weshalb? Wie kann sowas sein?
Ja, und bei dem ganzen Hickhack, dann gibt es auch noch Ende der ersten Halbzeit gibt es diesen Elfmeter. Und du wusstest schon beim Verlauf des Spiels, der geht jetzt nicht rein. Also ich saß da wirklich vorm Fernseher und habe gesagt, Leute, er geht nicht rein, auf gar keinen Fall. Ja. Und so war es dann leider auch.
Ja, also kurz zum Elfmeter, bevor wir dann über die Situation quatschen. Also bei Lars Stindl, der ist jetzt wie alt? 33 und hat wie viele Jahre Bundesliga auf dem Buckel? Da musst du dann als Kapitän, wenn du da stehst und denkst, okay, das Spiel war jetzt kommt immer eine komplette Katastrophe. Ich stehe jetzt hier und ich schaue das Ding jetzt rein, dann haben wir wieder eine Chance. So wie der geschossen hat, hast du das Gefühl, oh, die Beine wackeln oder so. Gib einer, Junge, du bist 33 Jahre alt, wovor hast du denn noch Angst? Hau das Ding mit 500 km rein und wenn er gegen die Latte, ja, und wenn er gegen die Latte knallt, knallt er gegen die Latte, aber hau das Ding da rein. So ganz platt und plump ausgedrückt. So, dann verschiebt er den irgendwie so halb rechts, keine Ahnung. Ach, hau das Ding rein und dann wären wir wieder im Spiel gewesen. So,
Ja,
ganz
das war so
einfach.
ein Schuss, als hätte er den Torhüter ausgeguckt, aber hat er halt nicht.
Ja, der hat ja nicht mal
Also,
hochgeguckt.
ja, der muss dann da entweder so einen Zwischenschritt machen, ne, um den Torwart zu verladen oder den halt mit der Picke in die Mitte und peng. So, nein, das nicht. Aber trotzdem, ja. Und da gab es halt vor dem Elfmeter gab es halt diese schöne Situation, wie Leiner da in den Strafraum geil, endlich mal wieder eine der richtig guten Situationen. In dem Spiel eine der wenigen. Vorher noch der Schuss von Hofmann, der war auch noch ganz gut, kurz nach 2-0. Aber da geht Leiner endlich mal richtig mit Tempo in den Strafraum und dann kommt Bakker von hinten. Leider trifft er, was heißt leider? Also er trifft zuerst den Ball und dann Leiner. Ohne Ball wäre für mich auf jeden Fall eine rote Karte gewesen. Jetzt weiß ich natürlich wieder nicht, es gibt es wieder Doppelbestrafung und dieses und jenes blickst du ja eh nicht mehr durch. Aber sah schon nicht gut aus und jetzt Leiner fällt sehr wahrscheinlich mindestens 2 Monate aus, würde ich sagen, um Knöchelbruch. Das ist schon verdammt bitter.
Ja, also du hattest halt während des Spiels das Gefühl, so, das sind so sowieso Bowlingkugeln, die so nacheinander umfallen. Alle paar Minuten lag da einer von uns und musste dann runter. Also in der zweiten Halbzeit war es wie so ein schlechter Scherz, nachdem da der Ginter auch noch lag und Player. Also ich saß neben Leverkusen-Fans und selbst die haben gesagt, ey, was passiert hier denn? So, und bei Leiner ist
Ja.
natürlich jetzt auch ein Knöchelbruch. Also bei Guerrero von Dortmund, der Außenlinksverteidiger, der hatte auch einen Knöchelbruch. Der hatte jetzt gestern sein erstes Spiel gehabt. Und ich glaube, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, hatte ich heute nachgelesen, dass er 3 Monate ausgefallen ist. Aussage ohne Gewähr. Wie gesagt, ich habe es heute nachgelesen. Ich meine, da stand was von 3 Monaten. Und ja, was sollst du dazu sagen? Also wenn Leiner nicht mehr kann, ne, dann weißt du, da ist was. Ne? Also der liegt da
Ja.
nicht, der liegt da nicht einfach nur so. Und also wenn der nicht mehr kann, dann weißt du, okay, da ist was im.
Ja, den
Und so ist es
Knöchelbruch,
dann auch
den kriegt auch
gekommen.
der nicht mehr rausgelaufen.
Nee.
Mach mal Arme hoch, mach mal Arme hoch. Geht gleich wieder.
Ja.
Die alten Kreisliga-Weisheiten, wenn es um Verletzungen geht,
Genau.
gelten leider dann auch bei Leiner nicht mehr. Aber, ja. Auch er gegen Paulinho sah nicht immer so besonders gut aus auf der
Ja,
Seite.
da sind wir wieder bei dem Thema mit 2 gegen 1. Also das konnte ich wirklich über das ganze Spiel beobachten. Also unsere Außenverteidiger wurden permanent im 2 gegen 1 im Stich gelassen. Also das führt, also wie entsteht so eine Situation, Überzahlsituation? Entweder du läufst nicht schnell genug zurück, um deine Position zu besetzen, oder du bist so weit aufgerückt und verlierst dann den Ball ganz weit vorne und hast dann keine Chance mehr, hinterherzukommen. Und das war dann auch der Fall. Wir hatten so unzählige Ballverluste in der gegnerischen Hälfte, wo du denkst, also wenn du die Mitte zumachst als Leverkusen, ne, was die ja nun mal gemacht haben, das konntest du ganz gut beobachten. Das waren, die haben die Mitte zugemacht, außen komplett freigelassen, unsere Außenverteidiger, die hatten quasi 10 Meter Freifeld vor sich. Aber so viele Ballverluste, die du dir halt erlaubt hast, das kannst du erst recht in Leverkusen nicht Also das geht nicht. So, und dann kommst du halt zu der Situation, dass du halt ständig diese Überzahlsituation auf den Außen hast, weil sie halt dann nicht über die Außen ausgekontert haben. Und darum war halt ein Liner ganz oft alleine da und ein Skelly ganz oft alleine und später auch Benzemaini. So, das ist so für mich eher so der Punkt gewesen, der mich genervt hat.
Ja, also man weiß ja, dass Leverkusen hat sehr athletische, relativ starke Spieler, die halt auch über die Körperlichkeit kommen und da hatten die einfach keine Schnitte. So. Das ging nicht mehr. Ja. Ja, und dann gehst du mit einem 2-0 und einem verschossenen Elfmeter, gehst du in die Pause und da denkst du ja auch so, also was soll das denn heute noch geben? Also wenn da jetzt nicht noch irgendwas verändert wird, gibt das nichts. Also ja, hat Lothar Matthäus auch gesagt, das demotiviert natürlich auch.
Ne? Ganz kurz. Ein Cut rein, also kein Cut, sondern so eine Info nebenbei. Ich habe gerade eine Benachrichtigung von Borussia bekommen. Leiner fällt mit Knöchelbruch auf unbestimmte Zeit aus. Und im Nachhinein steht hier auch noch ganz unten, bei Thüram und Player laufen die medizinischen Untersuchungen noch, aber der 24 Jahre alte Franzose wird Borussia bis auf Weiteres nicht zur Verfügung stehen. Bedeutet dann wahrscheinlich auch, da reden wir auch wahrscheinlich über Monate.
Das war das Außenband bei Tikus.
Und bei Player war jetzt noch gar keine Angabe. Also hier steht nur, dass medizinische Untersuchungen laufen bei beiden noch. Aber im Nebensatz, dass der 24 Jahre alte Franzose halt noch bis auf Weiteres nicht zur Verfügung stehen wird. Ja. Also Thuram und Leiner, die kannst du jetzt erstmal.
Die können wir jetzt machen. Thuram ist ja quasi gerade erst zurückgekommen, ne? Mehr oder weniger. Und dann passiert also, sowas direkt, wäre es typisch.
Ja, das, also die ganzen Verletzten, das habe ich gestern schon aus Frust, hatte ich ja schon so einen Tweet verfasst, aus wirklich, das war pure Frust, da war einfach nur hinter. Also es tut noch mehr weh, als du diese Klatsche, weil du bedenkst, ey, du hast Thuram und Leiner wirklich, also erstmal auf lange Zeit verloren und dann haben wir noch Spieler wie Player, Ginter und Benzemaini, die ja auch verletzt raus, oder Benzemaini nicht verletzt raus musste, aber auch verletzt war und sich das noch die letzten paar Minuten auch noch durchgequält hat.
Ja.
Wenn du Pech hast, verlierst du 5 Stammspieler aus dem Spiel.
Ja, das ist einfach krass. Also, das habe ich noch nie erlebt. Wirklich, ja. Du kriegst 4 Dinger, verschossene Elfmeter, 5 Spieler verletzt, wenn es schlecht läuft. Also das ist schon wirklich hart an der Grenze. Und da kannst du auch nicht mehr argumentieren mit irgendwie, hier hat es nicht gestimmt, da hat es nicht gestimmt. Es ist einfach nur große, große Scheiße. Das kann man gar nicht anders sagen. Und man kann ja auch die Schuld auf niemanden schieben. Das ist ja das Bittere noch daran. Mhm. Man kann sagen, ja, warum geht der Bakker da so rein im Zweikampf? Mhm. Ja, muss das wirklich sein? Was war Tar? War das kein Player? Ja. Mhm. Ja, warum geht der da so rein? Aber es ist im Endeffekt, es sind Situationen, die passieren in einem Spiel und dass dann von solchen Aktionen dann auf einmal 4 oder 5 in einem Spiel passieren, das ist einfach nur Pech. Das ist einfach nur Pech.
Ja, das ist auf jeden Fall Pech. Das sind ja keine Muskelverletzungen, wo du sagst, wie damals bei Dieter Ecking da die Saison, wo einer nach dem anderen einen Muskelfaserriss hatte, wo du dann denkst, okay, was ist da los? Trainingssteuerung, Spielbesteuerung. Aber das sind ja einfach Verletzungen, die aus dem Spiel heraus entstehen, wo du sagst, ey, das ist, also wie gesagt, gestern, wir saßen da im Stadion und wie gesagt, wie so Bowlingkugeln, die da nacheinander umfallen, da lag einer nach dem anderen, lag da und der musste auch dann raus. Also das war, keine Ahnung, wenn Bayern 5 Stammspieler, also wirklich Stammspieler sind, das sind ja nicht keine Spieler, wo du sagst, ja, Patrick Herrmann, der pendelt zwischen Bank und Stammplatz, sorry. So, das sind wirklich 5 Stammspieler oder Schlüsselspieler, die fehlen jetzt. Und stell dir mal vor, Bayern verliert 5 Stammspieler, also Lewandowski, Müller, Neuer, Alaba wollte schon fast sagen, keine Ahnung, Kimmich, Goretzka. Ey, wenn die alle verletzt sind und ausfallen, dann sprechen wir Bayern München auch über Platz 4 oder sowas. So, und das ist einfach unfassbar, was da für ein Pech wieder dazu gekommen ist. Klar, das Spiel war kacke und echt zum Vergessen, aber dass dann auch noch solche Komponenten dann auch noch, die das auch noch trifft, das ist halt.
Oh. Und wir dachten damals, Wolfsberg wäre ein Desaster gewesen.
Ja, genau.
Ja, und stell dir mal vor, bei Greuther Fürth oder Bielefeld fallen 5 Spiele aus, die können den Laden dicht machen. Ne? Da steht dann der Abstieg mehr oder weniger fest. Ja. Aber ja, jetzt müssen wir hoffen, dass bei Benzemainis vernünftig aussieht.
Ginter noch.
Ginter noch, ja, also wir können ja nachher nochmal über die mögliche Aufstellung dann sprechen fürs nächste Spiel gegen Union. Und wenn da wirklich alle verletzt sind, dann aber dann ist da Jugend forscht und vorne ist
ja.
Es bleibt da nicht mehr so besonders viel Auswahl übrig. Ne? Mhm. Aber wir sind jetzt erstmal, wir sind ja erst bei der Halbzeit angekommen.
Ja.
Ging ja gar nicht so schlecht los eigentlich in der zweiten Halbzeit.
Ja. So.
Man hatte gesehen, die haben sich in der Halbzeit was vorgenommen. Benze Baini kam, ne, der da jetzt über links dann gespielt hat. Der auch, fand ich, eigentlich relativ im Bezug nach vorne relativ gut Alarm gemacht hat. Aber auch beim 3-0 wieder sehr weit weg war, fand ich, vom Gegenspieler. Also der hat zwar zum Sprint angesetzt und er kam dann auch noch früh genug hinten an, aber ja.
Ja, aber guck dir die Entstehung an. Ist klar, im Podcast natürlich immer schwierig, das nochmal aufzuzeigen, klar. Wenn du ja keine, wenn du keine bildliche Veranschaulichung hast. Aber der Ball, also der Ausgangssituation war ein Ball von Ginter zentral, halb hoch rein, den Stindl nicht bearbeiten kann. So, dann hast du, ich habe ja das Bild gerade vor mir, ne, für die Hörer und Hörerinnen, dann verliert Stindl den Ball, dann sind 7, 8 Spieler vor dem Ball. So, und nur die zwei Innenverteidiger, Elvedi und Ginter, sind hinter dem Ball. So, und dann kommt der Konter, wo du dann, wo Benze Baini natürlich und Skelly auch dann im Volltempo hinterher sprinten, wie du dann sagst, Benze Baini kommt dann nicht mehr rechtzeitig hinterher oder ist dann noch irgendwie noch da, aber er hat natürlich einen Puls vorne.
Wäre besser, wenn er nicht da gewesen wäre.
Genau. So, aber das sind halt so Dinge, wo du da sagst, okay, du bist mit 8 Mann vorne, da kannst du nicht einfach, da spielt Ginter einfach irgendeinen Ball halb hoch irgendwo rein, den Schindel nicht verarbeiten kann, dann stehen da 8 Mann vor dem Ball. So, und dann, du spielst, klar, du bist 2-0 hinten, ne, ist logisch, aber ein bisschen eine gewisse Absicherung muss dann, oder eine Restverteidigung, wie man so schön sagt, die muss ja halt gegeben sein. So, und dann kannst du halt dann nicht 3-2 dann ausgekontert werden in der 54. Spielminute. So, sorry, aber das geht einfach nicht.
Ja, Restverteidigung, auch so ein Wort, das so bei der EM aufgekommen. Ne? Und jetzt sprechen alle über Restverteidigung bei Deutschland, dass sie Scheiße gemacht haben. Und wie wir sehen, auch die Borussia. Und ich glaube, dass sich die Nationalspieler von Borussia nicht so besonders empfohlen haben, dem Hansi Flick. Der saß ja auch auf der Tribüne, hat es wahrscheinlich nicht mitgekriegt. Ginter hat wenig Anlass gegeben, um ihn zu nominieren für die Nationalmannschaft und Stindl auch nicht. Und Hofmann, ehrlich gesagt, bis auf den Schuss kam da auch nicht so besonders viel.
Ja, ich hab ja Ginter nach dem Bayern-Spiel wirklich gelobt für den Mut, den er immer wieder bewiesen hat im Spielaufbau, dass er sich da nicht verrückt machen lassen hat von dem Pressing der Bayern. Aber was er dann gestern mit Ball da gespielt, also wie gesagt, ihr müsst euch jetzt hier nochmal bitte angucken, dann wisst ihr, was ich meine, wie der Ballverlust zustande kommt. Also warum man da diesen Ball spielt, das werde ich in meinem Leben nicht verstehen. Also das ist halt komplett ohne Not und führt dann so zu so einem Ballverlust und auch in der ersten Halbzeit ein paar Dringer gehabt. Hatte gestern ähnlich wie Kramer und Sommer einen ganz, ganz schlechten Tag, leider.
Ja, und dann, ja, dass dann noch das 4-0 fällt, das ist dann...
Ja,
gut. Ich habe die Situation auch schon, ich habe es eben nochmal gesehen, aber ich habe die schon gar nicht mehr so richtig im Kopf. Da spielt auch Wirtz über rechts, genau. Spielt den Ball nach innen.
Ja, Seitenverlängerung vom Linksverteidiger Backer auf Wirtz, auf die rechte Strafraumkante und dann im ersten Kontakt, Rückraum war überhaupt nicht abgesichert. Ähnlich wie gegen Bayern in der letzten Minute, weißt du noch, wo Kimmich da zum Schuss kommt, war der Rückraum auch komplett blank. Jetzt wieder Rückraum nicht, gut, steht 3-0, du hast natürlich nicht die Motivation. Klar, jetzt sagen alle, hey, mal, du musst doch Gas geben und so, aber jeder weiß, der auf dem Feld steht, 3-0 hinten, 87. und ja, dann willst du einfach nur, dass das Spiel vorbei ist. Dann hast du den Rückraum nicht gedeckt gehabt und Sommer dann natürlich wieder. Ja, wie formuliere ich das?
Unglücklich.
Genau. Blassen das bei dem Wort.
Ja, vorher halt noch, also schon in der 63. Minute kamen dann Hermann und Netz für Player und Ginter. Das ist halt, wenn du dir dann die Verteidigung spielst zum ersten Mal so überhaupt zusammen, Skelly spielt das erstmal rechts auf in der Bundesliga. Luca Netz wird das erstmal für Gladbach eingewechselt. Benze Baini spielt in der Innenverteidigung. Da ist er ja auch nicht so besonders schlecht, aber trotzdem eher ungewohnt. Mhm. Und ja, da läuft dann einfach gar nichts mehr zusammen. Ne? Vorne Hermann, Hofmann, Wolf und Stindl. Also.
Ja.
Also, wenn, wir haben ja gesagt, eigentlich der Kader ist ganz gut besetzt. Aber wenn man sich das jetzt mal inzwischen anguckt, was da noch übrig geblieben ist, gut, da kann Eberl kann nicht damit rechnen, dass da auf einmal 5 Spieler vielleicht ausfallen. Ne?
Aber, ja, ich wollte gerade sagen, also wenn du 4 Stammspieler verletzungsbedingt auswechseln musst, also ich sage ja, dann kommt auch der FC Bayern München an seine Grenzen. Also da möchte ich, wie gesagt, da möchte ich den FC Bayern mal sehen, wenn er da 4 Spieler verletzungsbedingt auswechseln muss. Also wir können über Kadertiefe sprechen und ich bin noch bereit für jegliche Diskussionen. Die sind ja gerade wie auf Twitter vor allem sehr stark jetzt hier am Laufen mit, oh, wir brauchen noch ganz viele Spieler und ne, ist immer ein bisschen, wie gesagt, du verlierst halt 4 absolute Stammspieler. Ne? Dann wird es halt irgendwann eng mit den Möglichkeiten, die du von der Bank bringen kannst.
Ja, und dann noch, sage ich mal, der Fauxpas der Leverkusener Stadionsprechers oder wer auch immer da, die Stadionregie, die dann die Torhymne von Gladbach einspielen. Fand ich super. Also da geht mein Respekt raus an die Stadionregie. Gut, ich wüsste jetzt auch ehrlich gesagt nicht, mir ist Leverkusen eigentlich so scheißegal, ich wüsste jetzt auch nicht, was deren Torhymne ist. Also wenn wir die spielen beim Spiel in der Rückrunde, wird mir das ja wahrscheinlich auch nicht auffallen.
Ja, ich
muss... fand ich eine unnötige Stichelei.
Ja, also ich muss sagen, ich war in dem Moment, als das 4-0 gefallen ist, war ich auf Klo. Und ich bin da, ja, was man halt auf Toilette halt so macht, ne? Und auf einmal hörst du halt, die ne, Menschen schreien, ja, und dann döp. Ich denke, hast du schon so viel Bier intus, dass du dir schon da irgendwas da einbildest? Ja, und dann habe ich es dann auch realisiert, klar, fand ich jetzt auch weniger cool. Aber es, ich sag mal so, 19. Spieltag. Heimspiel, ja, Gladbach. Ja.
Ich bin ja auch normalerweise einer, der spuckt nicht rein. Ne? Also ich bin offen für Sticheleien jeder Art. Ne? Aber wenn man 4-0 vorne liegt, die Anzahl an Verletzten und...
Ja, unnötig bisschen, ja.
Muss nicht sein.
Ein bisschen Feingefühl hätte man schon erwarten können. Nach der, wie gesagt, Stichelei vollkommen. Ach, mein Gott, also wenn wir es gemacht hätten, wäre es auch wahrscheinlich lustig. Aber mit dem Hintergrund, dass wir da so viele Spieler verletzungsbedingt auswechseln mussten und ja, ein bisschen unpassend, ja.
Ja, man hat es ja auch in den Gesichtern ablesen können. Eberl und Hütter, die waren sowas von bedient. Stindl im Interview danach auch total, also der war auch total genervt so auch von seiner eigenen Leistung. Das hat man ganz klar gesehen. Ja, wir können jetzt nicht anderes machen als abhaken. Hoffen, dass Hütter uns eine vernünftige Elf hinbaut gegen Union. Und dann 2 Stoßgebete nächste Woche. Wann ist es? Samstag? Sonntag? Nee, Sonntag. Sonntag 2 Stoßgebete in den Himmel schicken. Und dann hoffen, dass das alles so läuft.
Ja. Was mich halt auch zusätzlich noch nervt, ist ja, selbst wenn du Plea und Ginter und Benze Baini irgendwie noch fit spritzen kannst, also trotzdem geht denen ja jetzt der Rhythmus ein bisschen flöten, indem sie jetzt wieder wichtige Trainingstage verlieren. Und dann ist es halt wieder so viel, so wieder auf Krampf alles und irgendwie für den Tag X dann wieder fit bekommen. Das wird dann wieder alles so krampfmäßig dann, wo du ja sowieso schon gegen Gegner spielst, mit Union Berlin, der ja nicht wirklich dran interessiert ist, die Räume zu öffnen. Also ich erwarte da wieder ein ganz, ganz ekliges Spiel, muss ich zugeben.
Ja, da wird man, denke ich mal, mit der Brechstange rangehen müssen. Und sind zwei aus... Ist es ein Auswärtsspiel direkt gegen Union? Auch
ja.
Noch? Ja, ne? Zwei Auswärtsspiele hintereinander ist natürlich auch super. Das bockt richtig, aber wir haben keine andere Wahl. Aber da müssen wir jetzt durch. Ich glaube auch.
Volle Masse halt, voll Druck auf dem Kessel, ne? Jetzt ein bisschen so, finde ich. Nicht, weil du einen Punkt holst gegen Bayern München, Leverkusen, aber sondern wenn du jetzt nach Berlin fährst und verlierst, was ja nun mal jetzt nicht unrealistisch ist, dann gehst halt in die Länderspielpause rein und darfst dir dann von den Medien anhören, oh, da was alles schief läuft bei uns in Gladbach, und hast dann natürlich dann 2 Wochen lang eine negative Presse mit, ja, eine Presserunde sozusagen, was dann auch wieder nicht unbedingt förderlich ist. Das ist natürlich jetzt, kommt wieder so viel zusammen, nervt jetzt schon wieder, nervt.
Ja, also das Einzige, was wir hoffen können, ist, dass sich Union jetzt am Donnerstag spielen, sie noch ihre Quali da in der Nations League, ne? Nicht in der Nations League, im Sarit.
In der Conference League.
In der Conference League, genau, interessiert mich beides genau gleich wenig. Nations League und Conference League. Dass sie sich da so verausgaben müssen, dass sie vielleicht ein bisschen kaputt sind am Sonntag, aber sie haben ja quasi das Hinspiel von der Conference League haben sie ja schon sehr gut bestritten. Ja, sieht ja besonders gut aus, ne? Aber selbst mit einem 4-0 ist man da ja noch nicht wirklich safe. Und ist es ein Heimspiel von ihnen?
Ja.
Ich glaube, ja. Wir haben keine Reise jetzt diese Woche. Also es wird wie immer gegen Union ein hartes Stück Arbeit. Und werden wir uns mal überraschen lassen, was uns Hütter da zaubert.
Ja, es ist, ja, du kannst am Tag 5-mal beten, dass irgendwelche Spieler fit werden und dann irgendwie fit gespritzt werden oder so für das Spiel. Ja, bei Ginter habe ich ja noch die berechtigte Hoffnung, weil es waren ja, glaube ich, Kreislaufprobleme, wenn man die jetzt in den Griff kriegt, dass das ja keine Spielverletzung an sich ist, dass man die vielleicht dann in den Griff kriegt, dann sagen wir wenigstens die Abwehr halbwegs noch zusammen. Ja, und dann musst du halt vorne schauen, wie Player und Thuram ja auf jeden Fall. Und dann musst du schauen, wie du Player irgendwie auch ersetzt bekommst, unter anderem. Boah, das ist natürlich Wahnsinn. Also wirklich, das Wahnsinn einfach. Worüber wir wie am zweiten Spieltag schon wieder reden müssen. Wahnsinn.
Haben wir das vermisst, wa?
Ja, unglaublich, wirklich. Ah, das ist einfach so bitter, ne? Wahnsinn.
Ja, aber ja, dann würde es ja vorne aussehen nach Stindl im Sturm. Also nach dem jetzigen Stand Stindl im Sturm. Rechts Hermann, links Hofmann und Wolf zentral. Mhm. Oder was würdest du sagen?
Ja, bleibt ja nichts anderes übrig, außer wir werfen so einen U19-Spieler rein oder so. Aber uns bleibt ja gar nichts anderes übrig. Also wenn Player und Thuram ausfallen, dann wird es zwangsläufig drauf hinauslaufen.
Mhm. Ja, vielleicht wird Hütter auch die Dreierkette auspacken. Glaubst du, das wäre eine im Rahmen der Möglichkeiten, dass man dann vorne auch ein bisschen anders gestaffelt steht, dass man dann halt, wenn die Außen weiter vorne helfen, dass man da vielleicht ein bisschen dann besser steht, oder was würdest du dazu sagen?
Kann eine Option werden, weil du nimmst ja, um es mal jetzt ganz, ganz mathematisch einfach zu erklären, wenn du eine Dreierkette spielst, hast du einen Defensiven mehr, als wenn du mit einer Viererkette spielst. Das heißt, du könntest halt vorne eine Position sozusagen verstreichen lassen, damit du halt dann irgendwie eine Reaktion auch von der Bank bringen kannst, damit du nicht alle 4 Offensivspieler direkt von Anfang an spielen hast. Also du kannst eine 5-3er-Kette ja dann mit, wenn Benzebaini, Elvedi und Ginter fit sind, kannst du ja spielen. Dann müssen Luka Netz und Skelly die Flügelverteidiger geben. Ist beides ja auch im Spielerprofil drin bei beiden. Ja, und dann hast du eine Doppel-6, die ja erstmal auch da ist. Und dann reden wir über die Zehner-Position und über 2 Stürmer oder über 2 Zehner-Positionen und einen Stürmer. Dann kannst du halt auch wieder wild hin und her schieben.
Ja, ja, wird ja dann sowieso mit dann irgendwie Wolf, Stindl, Hofmann. Genau.
Aber ja, ist eine realistische Option, ja.
Ist die Frage, inwieweit das schon eingeübt ist.
Ja gut, aber du kannst ja auch so argumentieren, wenn du sagst, okay, du willst gegen Union Berlin, die ja auch eine Dreierkette spielt, dass du sagst, okay, in diesem Spiel haben wir jetzt nicht so viel zum Experimentieren, sondern vielleicht kommen wir einfach über die Grundbasics, über Mentalität, Zweikämpfe und spiegelst dann die Formation und gehst dann nur noch auf lange Bälle, zweite Bälle, ob das jetzt schlau wäre oder nicht, weiß ich nicht, aber es könnte halt ein Gedankengang sein von Hütter, ja.
Ja, wo wir ja auch immer so gut aussahen gegen eine Dreierkette in der letzten Saison. Also es war ja meistens, wenn wir dann selber auf Dreierkette umgestellt haben, sah es dann um einiges besser aus. Aber es war dann halt auch nochmal eine andere Qualität, wenn du dann Zakaria in die Dreierkette gestellt hast und dann links außen hattest einen Ben Sebaini. Dann nochmal ein anderer Schnack, ne?
Ja.
Als zum Beispiel jetzt mit Luka Netz und Skelly auf außen. Aber ich denke, wir werden es sehen, was uns da gezaubert wird. Vielleicht wird auch schon jetzt in den nächsten Tagen der Abgang von Zakaria verkündet. Das angeblich ist der Gladbach mit AS Rom einig für 20 Millionen, habe ich eben gelesen. Aber
hat ein Haus gekauft.
Der hat ein Haus, ja, Zakaria hat ein Haus in Rom gekauft und
geil.
Ja. Es kommen wieder anstrengende Tage auf uns zu, Dennis.
Ja, aber es ist nicht mehr lang, Möppi. Der 1.9. und dann haben wir wieder Ruhe. Also ich bin froh, wenn es dann um ist, wirklich. Das geht mir auf den
Sack. Ja, ich auch.
Ich möchte Fußball schauen und mich auf Fußball konzentrieren und nicht jeden Tag darüber quatschen, wen wir noch angeblich brauchen und wen wir noch ganz dringend jetzt am Spiel, jetzt brauchen wir wieder, jetzt lese ich wieder wild mit, wir brauchen 4, 5 Spieler und alles. Nach dem Bayern-Spiel haben wahrscheinlich alle gesagt, perfekt, kann so bleiben und jetzt wieder fehlen uns wieder zigtausende Spieler. Nervt, darum bin ich froh. Der 1.9. ist bald und dann können wir uns endlich wieder aufs Wesentliche konzentrieren. Ja.
Dann hoffen wir nur, dass die AS Rom halt wirklich die 20 Millionen in einem Stück bezahlt und nicht irgendwie, wie das einige italienische Clubs machen, irgendwie die restlichen 2 Millionen Tankgutscheinen bezahlen oder was auch immer. Also hoffen wir, dass das alles in einem Stück bei uns ankommt und dann kann der Max die Transfers festmachen, die er möchte.
Ja, also wie man hört, ist ja dann so ein Favreux wieder ein Thema, dem wir den zweiten Titel unserer Podcast-Folge gewidmet haben. Könnte ein Thema oder wird wahrscheinlich ein Thema sein. Schauen. Also auf der 6 brauchen wir, glaube ich, erstmal keinen. Auch wenn jetzt viele wieder sagen, ja, Kramer war nichts gestern. Ja, der war gestern wirklich schwach, auch taktisch. Ich habe schon meine Borussia Explained-Analyse halbwegs vorbereitet und taktisch war das echt nichts. Aber grundsätzlich halte ich Kramer für einen geeigneten Sechser, der auch die Bundesliga-Saison stabil durchbringt. Darum würden wir auf dieser Position wahrscheinlich erstmal nicht, brauchen wir jetzt erstmal keinen. Und dann, vorne ein Flügelspieler vielleicht, der ins 1 gegen 1 mal gehen kann. Das hat gestern gefehlt, vor allem als Thuram dann ausgewechselt werden musste. Mal schauen. Könnte Favre werden.
Ja, und ich würde mich auch über einen Brecher freuen vorne drin. Also einen, den du dann mal so 1,95 Baum, den du einfach mal vorne reinstellst. Und dann, das ist ein Mittel, das fehlt Borussia irgendwie schon seit Luc de Jong, fehlt das, der ja damals nicht so richtig gut funktioniert hat. Ja, aber jetzt machen wir wieder den Transfer-Talk. Ich bin einfach nur froh, wenn es in 2 Wochen rum ist und wir wieder vernünftig oder sogar in anderthalb Wochen rum ist und wir wieder über Fußball reden können und dann gucken können, was uns Adi Hütter aus dem, was Max da zusammengebaut hat, halt kredenzt und uns zeigt, dass die Spieler Bock haben, so wie wir Podcaster Bock haben. Ja, mein Gott, es ist ein Spiel, wir haben das verloren, ja, es sind viele Verletzte ausgefallen, es ist nicht das Ende der Welt, es war der 2. Spieltag, jetzt hauen wir gegen Union nächste Woche einen raus, trinken uns ein Bierchen drauf und dann peng, dann geht die Saison richtig los.
Ein Wort in Gottes Ohr.
Und ich meine, wenn wir nächste Woche gewinnen und 4 Punkte aus 3 Spielen und darunter waren Leverkusen, Union und Bayern, weil es wird schwer, es wird ein sehr schweres Stück Arbeit gegen Union, aber die sind ja auch natürlich nicht unknackbar.
Nee, das nicht. Wobei sie führen gerade wieder 1-0 in Sinsheim, haben gerade das 1-0 geschossen. Mhm. Also wenn sie das Spiel dann gewinnen sollten, haben sie auch 4 Punkte und haben Leverkusen oder Hoffenheim geschlagen und gegen Leverkusen dann 1-1 geholt. Also es wird nicht einfach, aber man kann es ja auch einfach mal positiv sehen. Wir haben jetzt so viel Pessimismus hier verbreitet. Ne? Man kann es ja auch positiv sehen, wenn wir gegen Union gewinnen, so wie du sagst, dann haben wir 4 Punkte geholt gegen Bayern, Leverkusen und Union. 2 Auswärtsspiele davon. Das ist dann ein guter Start. Also wir haben verloren und richtig auf die Schnauze bekommen. Ja, ist gut. Aber wie du sagst, Sonntag gewinnen und dann reden wir wieder ganz, ganz anders. Und dann reden wir wahrscheinlich wieder darüber, wann wir die deutsche Meisterschaft einplanen können. Und so wie Köln gerade den Einzug in die Champions League plant.
Ja.
Ja, so planen
wir die Meisterschaft. Der ist zurück in Europa, der FC.
Ja, Gott sei Dank.
Ja. Ja, Dennis.
Mappy.
Ich aber
irgendwie
mich.
Kacke.
Nee, irgendwie, es ist irgendwie kacke, aber ich bin, ehrlich gesagt, ich bin froh, dass es jetzt am Anfang von der Saison war. Das war gerade noch genug Alternativen haben, um gegen Union eine Mannschaft auf den Platz zu stellen. Also ich sag mal, es werden gegen Union 11 Spieler auf dem Platz stehen, die für Borussia brennen.
Ja. Ja, du guckst mich an, du erwartest gerade irgendwelche Sachen von mir. Ja, ja, gerade ist, wie gesagt, Kacke von gestern noch, das hängt noch echt ein bisschen noch im Magen drin, so, aber...
ich dachte, das Bier.
Ja, das, nee, ganz ehrlich, nach dem zweiten Bier, nee, ich hatte mein zweites Bier in der Hand, hab das dann getrunken und dachte mir so, okay, jetzt entweder haust jetzt richtig rein, so, ne, und vergisst alles, was du jetzt siehst, oder du denkst jetzt, ey, weißt du was, der ganze Kater und der ganze, was da drumherum gehört, der lohnt sich jetzt nicht für das Spiel. Und dann habe ich es auch sein gelassen am zweiten Bier und bin dann umgestiegen auf Cola. Darum habe ich mir das Spiel dann nüchtern reingezogen bis zum Schluss.
Boah, das ist auch so, ne? Du hast ein Spiel zum Vergessen, ne? Und dann haust du dir noch einen rein und dann wirklich der Sonntag, den kannst du komplett in die Tonne kloppen. Die Laune ist komplett im Keller, du bist verkatert, du sitzt da, isst so zwei Essiggurken, um wieder ein bisschen Mineralien in deinem Körper zu kriegen. Und es ist einfach alles scheiße. Also ich glaube, damit hast du gestern alles richtig gemacht.
Ja.
Und ja, ich glaube, wir können sagen, wir freuen uns auf das Spiel gegen Union. Auch wenn es mit einem leichten Augenzwinkern oder mit einem zugedrückten Auge zu genießen sein wird. Es wird ein Kampf. Ich habe Bock. Ich habe Bock auf Fußball gucken. Ich habe Bock, darüber zu diskutieren.
Ja.
Mir auf Twitter anzugucken, was es da für Meinungen gibt. Und ja.
Ja, wie glaub, sieht ja?
Ja, sag du.
Ja, ich wollte schon fast die Überleitung zum Kicktipp finden, darum.
Ja, das Ding ist halt, ist ja noch nicht der ganze Spieltag gespielt.
Nee. Aber ich sehe gerade hier jetzt am Sonntag 15.47 Uhr, es steht 1-1 mittlerweile bei Hoffenheim Union und der Flipper hat mal eben 7 Putze Stand jetzt gut gemacht. Und ist erster.
Ist es nicht die Flipper? Ist es nicht von Twitter? Ach so,
ja, weiß ich nicht. Keine Ahnung, kann sein. Ich steht
Flipper. Grüße gehen raus an Flipper, wenn du es hörst.
Genau. Liebe Grüße.
Wir freuen uns für dich.
Genau.
Union. Und Hoffenheim ausgeglichen, sehr gut.
Und ich habe 16 Plätze minus gemacht, stark.
Gut,
also geiles Wochenende.
Ich habe auch original noch gar nichts richtig getippt. Doch, ich habe Hertha gegen Wolfsburg habe ich richtig getippt. Aber ich muss auch noch gleich die ganzen Zusammenfassungen gucken. Ich habe irgendwie gar keinen Bock drauf.
Aber jetzt mal eine positive Nachricht für die heutige Podcast-Folge. Der BVB hat das Spiel verloren gestern in Freiburg und Rose malucht sich zur Meisterschaft. Von daher,
ja.
Das war ganz, ganz schön.
Und direkt in der zweiten PK nach dem Spiel schon genervt, habe ich gelesen. Es ist einfach Musik in meinen Ohren und Augen.
Ja. Das ist echt so ein Punkt, wo ich dann wieder so ein bisschen lächeln kann, muss ich zugeben.
Aber wir haben keine Schadenfreude, nein.
Überhaupt nicht.
Ja, Dennis, was bleibt uns noch zu sagen? Folgt uns auf Twitter, @BorussiaExplained für Dennis, @MattyMoppet für mich, für den Möppi. Und ich würde sagen, wir hören uns nächste Woche. Ich werde mich dann, denke ich mal, aus dem Urlaub melden, aus dem schönen Österreich.
Mhm.
Werde ich den mal gucken, ob der Stevie sich da gut erholt.
Ja, vor allem werden wir auch nächste Woche dann einen kleinen Ausruf starten, wo wir dann in der Länderspielpause eine etwas speziellere Folge aufnehmen werden, wenn man das so nennen mag. Von daher freut euch auf die nächste Folge nächste Woche und teilt die Folge heute, ne, die heutige Folge, die dann auch heute wahrscheinlich rauskommt, ne, Mappy? wenn ich nicht so viel verspreche. Wenn nicht, vergiss, was ich gerade gesagt habe. Und ja.
Gibt
Feedback, teilt die Folge.
Genau.
Quatscht uns voll mit, ja, was können wir besser machen, was nicht, was war gut.
Und wir freuen uns über alles, was ihr uns entgegenbringen könnt.
Mhm.
Gut. Okay, Dennis. Dann, wir sehen uns nächste Woche.
Tschüss.
Tschüss.